Aufbruch, Erneuerung, die Menschen mitnehmen. Das versprechen alle, die sich für den Vorsitz der CDU bewerben. Gut zwei Monate nach der Bundestagswahl und dem für sie verheerenden Ergebnis sucht die Union einen Vorsitzenden, ihr Profil und ihre Rolle als Oppositionspartei. Und zum ersten Mal können die Mitglieder über den Chef abstimmen. Und heute Abend haben sich alle drei Kandidaten gemeinsam den Fragen der Basis gestellt. Friedrich Merz, der laut Umfragen der Favorit ist, er stellt sich zum dritten Mal zur Wahl. Für Norbert Röttgen ist es der zweite Versuch. Und Helge Braun, der Mann aus dem Kanzleramt, der kam für viele überraschend dazu. Wer konnte heute Abend überzeugen und wer führt die CDU aus dem Tal? Dreikampf in der CDU, Merz, Röttgen oder Braun, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Janina Mütze. Sie ist Geschäftsführerin des Meinungsforschungs-Startups Civey. Und sie hat zuletzt für den Spiegel erhoben, welcher der Kandidaten den größten Zuspruch erhält. Und ich begrüße Daniel Dettling, Politikwissenschaftler und Gründer der Denkfabrik Institut für Zukunftspolitik. Ja, wer eine neue Führungskraft sucht heutzutage, der geht eigentlich zum Headhunter. Und so jemanden haben wir auch eingeladen. Nicolas Rosti, er ist Deutschlandchef der internationalen Personalberatung Heidrick und Struggles. Herzlich willkommen Ihnen. Und das Auf und Ab der CDU, das beschreibt seit vielen Jahren Johannes Leithäuser. Er ist bei uns Politikredakteur für die FAZ. Schönen guten Abend. Frau Mütze, wir haben heute Abend drei Kandidaten gesehen, drei Männer, Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Wer hat Sie denn am meisten überzeugt in dieser Runde?
Tja, ich weiß gar nicht, ob meine persönliche Meinung da jetzt so zum Tragen kommt. Die Frage ist ja, wer hat da die Parteiwählerschaft überzeugt?
Oder so vielleicht besser formuliert, wer war für Sie der stärkste Kandidat, hat die beste Performance gemacht?
Ja. Na, ich glaube, was ganz spannend war heute ist, wir haben ja gesehen, alle drei Kandidaten haben das Thema Einigkeit nach vorne gestellt. Also die Partei wollte sich nicht als zerrissen oder streitend präsentieren. Und das hat man sehr deutlich gemerkt, dass die Kandidaten sich immer wieder aufeinander bezogen haben, sich gegenseitig auch bestärkt haben. Das fand ich wirklich sehr spannend zu sehen. Das hat es natürlich sehr schwer gemacht, eine klare Differenzierung zu finden zwischen den Kandidaten. Mhm. Das ist, glaube ich, an der Stelle noch ausbaufähig, wenn man für eine klarere Positionierung sorgen möchte. Zeigt aber, dass die Partei wirklich es ernst nimmt, dass sie in diese neue Aufbruchphase reingehen möchte mit einer vereinten Partei an der Basis.
Mhm. Man versucht ja, die Mitglieder können jetzt abstimmen ab dem 4. Dezember und dann Mitte Dezember könnte ein Kandidat stattfinden, wenn es keine Stichwahl gibt. Herr Dettling, bevor wir jetzt mal schauen, wer jetzt am besten war, wir gucken uns gleich ein paar Ausschnitte an, vielleicht erstmal die Frage, was braucht die Partei eigentlich im Moment?
Ja, sie braucht eine Integration, eine Versöhnung. Die Partei ist gespalten. Das haben die letzten Wahlen. 18 Kramp-Karrenbauer gegen Merz, 21 Laschet gegen Merz und Röttgen gezeigt. Von daher braucht es eine Versöhnung, Integration der CDU. Und am besten wäre natürlich ein klares Mandat. Das werden wir wahrscheinlich diesmal nicht kriegen. Es wird keinen klaren Sieger geben. Und es wird wahrscheinlich auch keine klare Erneuerung geben, weil die Partei sehr verunsichert ist und eher eine Art Übergangskandidaten sucht und nicht jemanden, der die Partei in die Zukunft führt.
Mhm. Obwohl man ja so sagt, die ganze Zeit sagt, man braucht auf jeden Fall eine Erneuerung. Das ist ja das Wort immer. Herr Rosti, was ist denn, wenn Sie jetzt den Auftrag hätten, Sie müssen jetzt beschreiben den Job eines CDU-Vorsitzenden als Personalberater. Was wäre die wichtigste Eigenschaft da?
Ja, wunderbare Aufgabe habe ich leider noch nicht gehabt, aber ich kann im Grunde genommen nur zustimmen, das Thema Integrationsfähigkeit wird sicherlich ein ganz, ganz wichtiges sein, wobei hier die Quadratur des Kreises ist, dass man zum einen nach innen wirken und integrieren muss, zum anderen aber nicht vergessen darf, dass man nach außen die Partei vertreten muss und vor allen Dingen natürlich in der Opposition ist. Das heißt, man braucht auch einen Angreifer, einen der rein integrierende, sozusagen ausgleichende Mensch wird eine völlig andere Rolle in seiner Oppositionsrolle spielen müssen, um der Partei auch nach außen Profil zu geben. Das ist also, glaube ich, hier das große Thema.
Mhm. Also Herr Leithäuser, ich würde das gerne mal aufhören, sozusagen die Partei streicheln, aber die Attacke in Richtung Opposition. Also diese beiden Eigenschaften, würden Sie das auch so sehen? Oder ist es dann besser, diese Eigenschaften auf zwei Köpfe zu verteilen?
Na, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass die Kandidaten jeweils immer nur die Hälfte dieser Eigenschaften gut erfüllen. Friedrich Merz ist sicherlich der Angreifer, Aber viele bezweifeln, und das glaube ich mit gutem Recht, dass er der große Integrierer sein kann. Helge Braun ist nach 4 Jahren Kanzleramtsminister in der Großen Koalition der personifizierte Integrierer, wirkt aber nicht sehr angriffslustig. Und Röttgen möchte eigentlich der große Reformer sein, aber hat eben wie Braun auch schon darauf verzichtet, quasi die ganze Autorität in seiner Person zu vereinen, die es in der Opposition gibt, nämlich dann auch Fraktionsvorsitzender zu werden. Und das ist ja dann die Bühne, die man am ehesten nutzen kann, stärker als die als Parteichef. Das soll nach beider Willen also weiterhin einfach bleiben, wie es ist. Und Ralf Brinkhaus soll das weitermachen. Insofern hat, glaube ich, Herr Dettling recht. Spannender wird der übernächste Parteivorsitzende oder die übernächste Parteivorsitzende der CDU werden, wenn diese jetzigen Kandidaten dann durch einen Nachfolger abgelöst werden.
Mhm. Interessant ist, dass Sie ja alle darüber reden, dass es um eine Einigkeit geht, dass die Union wieder eine Union ist. Das war auch eine der ersten Fragen, die heute Abend angesprochen wird. Und da wollen wir gleich mal ein paar Ausschnitte zu zeigen. Das war die Frage halt eben, was kann man gegen diese Zerstrittenheit tun? Und wir beginnen mal mit Norbert Röttgen.
Ich würde sagen, es ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer, denn wir haben keine Zerstrittenheit von Flügeln, was inhaltliche Position anbelangt. Ich meine, wer ist denn der Alfred Dräger von heute? Wer ist denn der Heiner Geißler von heute? Also Personen, die für unterschiedliche Inhalte gestanden haben und miteinander gerungen haben. Ich glaube, dass wir das nicht mehr haben. Das ist ein Fehler von uns. Und dass wir stattdessen über irgendwas, über Posten, über Macht, über Einfluss streiten und zerstritten sind und dann das noch in einer Weise tun, die einfach den Anstandsregeln bürgerlichen Anstands nicht entspricht.
Ja, weil das ist ja auch etwas, worauf die CDU immer Wert legt, auf die Werte, auf den Anstand. Und das ist ja in dem letzten Wahlkampf oder in der Zeit bei der Kanzlerkandidatenkür ja doch etwas hinten runtergefallen. Da haben sich viele darüber aufgeregt. Jetzt hören wir noch kurz Helge Braun zu demselben Thema.
Ich bin schon mal sehr froh, dass Sie Flügel gesagt haben, weil manche in der letzten Zeit ja behauptet haben, die CDU spaltet sich in Lager auf. Und das sind Worte, die sollten wir ganz schnell aus unserem Sprachgebrauch streichen. Wir haben verschiedene Wurzeln, soziale Wurzeln, liberale Wurzeln und konservative Wurzeln. Aber das müssen wir als Stärke begreifen. So wie früher für die CDU gleichzeitig Dräger und Geißler gestanden haben. Und irgendwie hatten alle das Gefühl, das ist trotzdem eine starke CDU.
Eine starke CDU trotz verschiedener Flügel, und dann werden immer eben Alfred Dräger genannt, der sehr weit rechts in dieser Partei stand, und Heiner Geißler, der für den sozialen Flügel in dieser Partei stand. Frau Mütze, in Ihren Untersuchungen, nach was sehnen sich denn die Mitglieder und die Bürger? Was sagen Sie, welches Profil oder welchen Teil der CDU sollte man mehr stärken?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil die nicht einfach zu beantworten ist. Also wenn wir die Menschen in Deutschland fragen, was sie glauben, wie die CDU sich positionieren muss, dann sind sie da relativ gespalten, ob die Union jetzt den Merkel-Kurs weiterfahren sollte oder eben konservativer werden sollte. Unter den Unionsanhängern sagt jeder Zweite, er oder sie wünsche sich eine konservativere CDU, eine mit einem stärkeren Profil in dem Bereich. Es gibt aber auch da eben 25%, die sagen, nee, das ist schon alles ganz richtig, so wie es gerade ist. Also ich glaube, das wird eine der Kernherausforderungen des neuen Vorsitzenden zu sein, da nicht zu sagen, wir machen A oder B, sondern zu schauen, wer sind denn eigentlich unsere Zukunftswählerinnen und Wähler und wo holen wir die ab und wie schaffen wir das nicht, irgendwie in eine rechte Schublade, in eine linke Schublade zu packen, sondern da eben an der Stelle thematisch zu integrieren. Und da gibt es ja tatsächlich ganz viele Positionen, in denen die Union wirklich angreifen kann. Das ganze Thema Wirtschaftspolitik, Steuern, also vieles auch, was man im Koalitionsvertrag, Rente, vielleicht ja auch noch kritisieren und offen
ansprechen kann. Aber bleiben wir mal bei diesem Begriff konservativ, Herr Rosti. Was zeichnet denn jemanden aus, den man als konservativ charakterisiert? Wenn jemand Ihnen sagt, ich brauche jemanden, der konservativ ist, wie muss der denn dann sein?
Es ist immer sehr die Frage, aus welcher Richtung dieses Wort konservativ verwendet wird. Wenn es wirklich im Sinne einer Nicht-Weiterentwicklung verwendet wird, dann wird es ja sehr häufig von Gegnern des konservativen Lagers verwendet. Ich würde wahrscheinlich schon sehen, dass das Thema konservativ erstmal bedeutet, dass es einige Grundwerte gibt, die sich nicht verändern, je nach Tagespolitik. Das heißt, das ist im Grunde genommen dieser Kompass. Ja, und wenn ich Wähler bin, möchte ich wissen, wo ist Norden bei dem jeweiligen Politiker, der Politikerin, die ich wählen möchte. Und dieser Nordpol darf sich nicht verschieben. Wenn man so will, ist das
konservativ, nämlich festhalten an einigen Grundwerten und Grundausrichtungen. Das heißt, die Politik wird nicht beliebig, und das ist für mich ein Thema der richtigen Flughöhe, dass man sich sozusagen nicht im Klein-Klein, im Tagesgeschäft ständig verliert. Wir sehen es ja gerade in der Corona-Politik beispielsweise, da gibt es überhaupt von Konservativen keine Art von konservativer Grundhaltung dazu, sondern das ändert sich ja fast wöchentlich.
Also was würden Sie denn sagen, wer den Kompass hat? Wer hat denn den, also von diesen drei Kandidaten, die wir da jetzt sehen, wer hat da den stärksten Kompass im konservativen Sinne?
Ja gut, die naheliegende Antwort wird wahrscheinlich Friedrich Merz, während viele erwarten, dass man das sagt. Andererseits glaube ich, dass das Bestreben von Norbert Röttgen im Moment durchaus ist, genau diese eher programmatischen, sagen wir, auf Langfristorientierung angelegten Themen zu adressieren. Friedrich Merz nennt sich ja jetzt auch nicht mehr mit seinem Team Team Merz beispielsweise, sondern Team CDU. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele bei ihm, wo er seine Meinung geändert hat. Ich glaube, dass er mit dem Wort konservativ allein auch nicht mehr assoziiert werden möchte. Er sieht einfach, dass möglicherweise das Wahlrecht auf 16-Jährige noch ausgeweitet wird und er mit diesen Themen nicht mehr weiterkommt. Das heißt, ganz ehrlich gesagt, glaube ich, dass sich alle drei Kandidaten jetzt erstmal noch mal den Kompass einstellen müssen, weil im Moment so ein bisschen die im Überlebensmodus sind. Also ich sehe nicht so richtig diese konservative Grundstimmung momentan, sondern mehr sozusagen die nächste interne Wahl gewinnen und dann zu einzelnen Themen Aussagen treffen.
Herr Leithäuser, kann das klappen, dass man sagt, man muss auf der einen Seite ein Profil schärfen und auch klar sagen, wofür die CDU steht, und dann aber trotzdem alle Flügel bedienen? Also von ganz den sozialen Flügel, aber den auch einen klaren eben Wertekonservativen. Also kann das funktionieren? Und wer kann das am besten?
Nee, ich glaube, dass Sie das als Aneinanderreihung von Positionen überhaupt niemals hinkriegen. Ich finde, dass, also konservativ hat sicherlich auch was mit Erkennbarkeit zu tun, Vertrauen, ein Gesicht haben. Und dieses Gesicht war für die CDU 16 Jahre lang oder als Parteivorsitzende noch länger Angela Merkel. Das ist nicht so ohne weiteres von heute auf morgen zu ersetzen. Und dann gibt es ja immer, darauf ist auch gerade ja schon hingewiesen worden, den Unterschied zwischen Wählern und Anhängern und Mitgliedern. Ich glaube sicherlich, dass für viele Mitglieder der CDU, also vor allen Dingen ältere Männer, Friedrich Merz das vertrauteste und erkennbarste Gesicht der CDU ist. Es gibt aber sicherlich begründete Zweifel daran, dass er gleichzeitig für Wähler, die CDU als Volkspartei erhalten sollen, das beste Angebot und vertrauteste Gesicht ist oder auch nur für die Anhänger derselben. Und ja, er hat tatsächlich versucht, in der letzten Zeit etwas moderner, progressiver und aufgeschlossener zu wirken, mit der Vorstellung der Leute, die er um sich geschart hat, auch mit dem Schwerpunkt auf Sozialpolitik, den er jetzt neuerdings für sich ausgemacht hat, und auch in der Art und Weise, wie er beispielsweise Frauenförderung in der CDU betreiben will.
Ist das ganz kurze Nachfrage? Ist das glaubwürdig für Sie? Sie beobachten ihn ja auch schon lange. Ist das glaubwürdig?
Es klingt ein bisschen paternalistisch und ein bisschen bemüht. Und ich bin nicht sicher, ob ihm das tatsächlich in den Beliebtheitswerten einen Vorsprung verschafft vor den beiden anderen Kandidaten.
Okay, ganz kurz, Herr Dettling, dann kommen wir noch mal dazu. Herr Dettling, für eine Volkspartei muss sich ja breit aufstellen. Ist die CDU oder kann die CDU aber dann im Moment nur sozusagen Land gewinnen, wenn sie sich weniger breit aufstellt, wenn sie sich viel klarer für eine bestimmte Richtung entscheidet?
Ja, wir haben bei der letzten Bundestagswahl gesehen, wo die CDU verloren hat. Sie hat 2,5 Millionen Stimmen verloren, Wählerstimmen an Grüne und SPD. Also sie hat in der politischen Mitte verloren, in der sozialen Mitte verloren. Da muss sie wieder hin. Ja, und sie hat ein Stammwählerpotenzial von 9-15%, sagen die Demoskopen. Ja, das ist etwas oberhalb dessen, wo sie gerade steht. Ja, also die Lage ist ernst. Und mit einem Kandidaten Merz, der eher für die gute alte Zeit steht, für einen eher Retro-Konservatismus, ist das eine offene Wette. Ja, und da haben, glaube ich, wie Herr Leuthauser auch sagt, viele ihre Zweifel. Also die CDU muss sich breit aufstellen, sie muss jünger werden, sie muss weiblicher werden, sie muss bunter werden, sie muss beteiligungsorientierter werden. Ja, also wirklich auch die Mitglieder wie jetzt beteiligen, vielleicht sogar darüber hinaus. Ja, andere erfolgreiche Parteien, Macron in Frankreich, Johnson in England, beteiligen auch Nicht-Mitglieder. In den USA kennen wir das Konzept der offenen Vorwahlen. Also in diese Richtung muss sich die CDU entwickeln, weil der größte Gegner, der größte Feind der CDU ist der Tod. Es sterben jede Wahlperiode 1 Million Wähler. Herr Leuthauser hat es ja auch gesagt, die Vorredner, der durchschnittliche Mitglied ist über 60, ist männlich. Also die haben ein demografisches Problem. Also sie müssen jede Wahlperiode 1 Million zusätzlich gewinnen. Wo wollen sie die gewinnen? Die müssen bei den Jüngeren,
Jungen haben ganz
bei
wenige
den Frauen, absolut. Also die CDU muss wieder eine moderne Volkspartei werden.
Ja, das würde, glaube ich, Herr Merz auch so unterschreiben und die anderen beiden wahrscheinlich auch. Die CDU hat vor allen Dingen auch im Osten stark verloren. Wir hören jetzt auch noch mal zu diesem Thema Zerstrittenheit und was die CDU besser machen kann. Nochmal Friedrich Merz, bitte.
Ich finde, dass wir uns auch besonders um die ostdeutschen Länder kümmern müssen. Da haben wir große Defizite. Wir haben aus den 5 neuen Ländern, jetzt lasse ich Berlin mal außer Betracht, nur noch 21 Abgeordnete der CDU im Deutschen Bundestag. Und das zeigt, in welcher Verfassung wir auch dort sind. Was den Umgangsstil miteinander betrifft. Ich möchte, dass das aufhört, dass aus diesen Sitzungen Live-Berichterstattung in der Bild-Zeitung stattfindet. Ich werde in den Sitzungen darum bitten, dass alle ihre Handys draußen lassen und dass wir mal wieder vertraulich und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und dann spreche ich in dem Zusammenhang das Verhältnis zur CSU an. So wie das in diesem Jahr war, darf sich das nicht wiederholen.
Bleiben wir mal, bevor wir über die CSU reden, bleiben wir noch mal bei der Frage des Ostens. Frau Mütze, die CDU hat stark verloren an die AfD. Die AfD hat gerade auch in Sachsen viele Wahlkreise direkt gewinnen können. Warum gehen die Leute dort zur AfD und bleiben nicht bei der CDU?
Ja, das ist erstmal ganz wichtig, dass wir den Blick drauf lenken, weil ja hier auch gerade eine Diskussion durchgeklungen ist. Friedrich Merz sei nicht derjenige, der in der Gesamtwählerschaft zieht. Das sehen wir in unseren Daten anders. Also Friedrich Merz ist schon derjenige, der im relativen Vergleich unter den 3 Kandidaten als der Umfragekönig hervorgeht. Er wird als sehr führungsstark wahrgenommen, als jemand, der für eine klare Positionierung steht. Und er zieht am ehesten auch die Potenzialwähler aus dem Bereich der Liberalen, aber eben auch der AfD. So, also da liegt natürlich auch ein großes Chancenfeld für die Union. Und die Frage ist, ob das diejenigen, die dann eben abstimmen, auch so sehen. So.
Aber er ist natürlich, steht auch ganz klar für die alte westdeutsche CDU sozusagen.
Ja, und aber auch da, diese Wählerschaft gibt es ja heute noch. Und wir haben ja auch einen demografischen Wandel, der heißt, dass nicht in jeder Legislatur auch 1 Million Neuwähler dazukommen, sondern das Verhältnis geht ja in Richtung der älteren Bevölkerung, relativ gesprochen. Also natürlich hat die CDU dann Zukunftsproblem, aber es ist nicht so schmerzhaft und vielleicht auch nicht so spürbar schmerzhaft, wie die Kandidaten es jetzt hier angesprochen haben.
Aber dann gibt es konkret Gründe, warum man sagt, warum im Osten so viele Stimmen verloren gehen für die CDU?
Ja, wir sehen natürlich, dass in vielen Teilen im Osten die AfD einfach stärker ist und da einen ganz anderen Boden für sich gewonnen hat. Das hat sicherlich viele Gründe, ist aber gerade für die Union ein Problem, die da am meisten Stimmen verliert. Da hat Corona jetzt an der Stelle auch nicht geholfen. Das sehen wir auch. Und ist sicherlich völlig richtig, dass die Union sich da stärker drauf fokussiert.
Mhm. Herr Leuthauser, was kann die Union tun, damit sie im Osten mehr Stimmen bekommt?
Also die Frage ist ja, wen die Union jetzt überhaupt sucht. Sucht sie jemand, der in 4 Jahren sich als Kanzlerkandidat hinstellt und dann auch um diese ostdeutschen Stimmen wirbt? Oder sucht sie einen internen Parteiorganisator, der ihr nach 16 Regierungsjahren zu frischen Ideen, einer neuen Anmutung und mehr Interesse verhilft? Das eine ist eigentlich mehr ein Job für einen Generalsekretär. Das ist die Stelle, auf die sich Norbert Röttgen und Helge Braun bewerben. Das andere ist die Stellung für einen Kanzlerkandidaten, die aber jetzt eigentlich gar nicht ausgeschrieben ist. Das ist die Stelle, auf die Friedrich Merz sich gerne bewerben würde.
Und ich fürchte,
er das ja nicht so sagt. Er sagt es ja anders. Sein Profil,
Er sagt ja
genau.
Er sagt es genau. Anders.
Ja, ja. Aber also, wir haben ja immer diese beliebte Formulierung, schließen Sie aus das, und er schließt es auf jeden Fall nicht aus. Und nun ist die Sache, wenn beides verbunden wird, wenn also der Kandidat Merz auch mit einer erneuerten CDU antritt, die, wie wir heute bei diesen Bewerbungsrunden gehört haben, sich für Einwanderungspolitik öffnet, die jünger und bunter wird, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Kombination viele ostdeutsche Wähler, die bislang AfD gewählt haben oder die beim letzten Mal AfD gewählt haben, genauso verschreckt und wenig attraktiv macht, wie es jetzt der Fall gewesen ist. Und die Lage wird in 4 Jahren natürlich ohnehin eine ganz andere sein, weil die jungen Talente, die jüngeren Talente, die es in der CDU auch noch gibt, beispielsweise Ministerpräsidenten wie Herr Hans im Saarland oder Herr Günther in Schleswig-Holstein oder Herr Wüst in Nordrhein-Westfalen, falls der seine Wahl gewinnt, im nächsten Jahr, alle haben nächstes Jahr alle von denen Landtagswahlen, die werden dann viel hoffnungsvollere Kandidaten sein für eine Kanzlerkandidatur als die 3, die heute sich da präsentiert haben.
Mhm. Herr Rosti, wie wichtig ist es, dass man sozusagen mit dieser Bewerbung für den Parteivorsitz auch schon sagt, ich will auf jeden Fall Kanzlerkandidat werden, also dass man so die lange Möglichkeit da im Blick hat, oder wäre es ehrlicher zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal Parteivorsitz und dann schauen wir das mal?
Also die Antwort ist Letzteres und ich kann nur beipflichten. Also erstmal ist das Gefährlichste, das wissen wir alle und das wissen alle Politiker, ist Kronprinz zu sein eine lange Zeit. Das hat noch nie gut gegangen und in der Regel, deswegen wird die K-Frage ja in der Regel auch eigentlich erst kurz vorm Urnengang beantwortet. Mhm. Aus gutem Grunde. Ja, die Erfahrung zeigt einfach, dass das sicherlich nicht klug ist, so etwas früh zu äußern. Aber ich finde, Herr Leuthäuser hat etwas sehr Gutes eben gesagt, dass es natürlich am Ende erstmal um das Anforderungsprofil geht. Und darüber wird zu wenig geredet. Es wird immer gesagt, wen finde ich besser, wen finde ich gut. Bei einer Personalsuche, beispielsweise für ein Unternehmen, würde man erstmal sagen, in welchem Geschäftszyklus befindet sich das Unternehmen im Moment? Sind wir im Wachstumszyklus oder sind wir, wie zum Beispiel hier, in einem Restrukturierungszyklus? Zyklus.
Aber wir sind noch nicht in der Insolvenz.
Nein, wir sind noch nicht in der Insolvenz. Das hat Herr Merz ja mal irgendwie leichtsinnig gesagt. Aber wir sind in einer Restrukturierung. Ich glaube, so viel können wir schon sagen, dass ein großes Vakuum hinterlassen worden ist nach 16 Jahren Merkel. Und dann brauche ich eigentlich einen Restrukturierungsmanager. Ja. Mhm. Ad 1, Ad 2, ich glaube schon auch, ich brauche einen Oppositionsführer. Also diese zwei Dinge, wenn ich nur 2 Kernkompetenzen rausgreifen würde, dann sind das die. Und gegen diese Kompetenzen würde ich die Kandidaten messen. Mhm. Dann habe ich immer noch lange nicht den idealen Kandidaten, aber dann muss ich mich natürlich irgendwie für jemanden entscheiden. Und und ich glaube, da wird man die Kriterien mal zusammentragen und dann fällt eigentlich relativ automatisch irgendjemand daraus. Ich bin im Übrigen der Ansicht, dass es noch sehr viel bessere und viele Kandidaten gibt, die wir jetzt noch alle nicht kennen. Denn vielleicht kommt der dritte Aspekt noch dazu. Wir brauchen einen Talentförderer. Also jemand, der wirklich in den nächsten 4 Jahren ein richtig gutes Team unter sich aufbaut und nicht nur sozusagen Window Dressing macht, indem er sich jetzt vor allen Dingen Gender Diversity reinholt, sondern vor allen Dingen wirklich gute Frauen. Eine Bemerkung möchte ich noch machen. Wen wir so ein bisschen vergessen, ist die Rolle zum Beispiel von der Frau Prien, finde ich hochinteressant, die sich jetzt wirklich nicht vor den Karren spannen lässt, von keinem der 3 Herren, sondern einfach sagt, ich kandidiere unabhängig und selber als Vize. Und da zeigt sich schon, dass ein ziemliches Selbstbewusstsein da ist. In Schleswig-Holstein. Mhm. Ich glaube, davon werden wir sehr viel mehr in der nächsten Zeit hören. Und ich hoffe, dass wer immer das wird, so etwas zugelassen wird und gefördert
das
wird.
Das ist ja die Frage, Herr Dettling, auch inwieweit, Herr Merz hat ja auch betont, wir müssen ein Team sein, wir wollen uns irgendwie modern aufstellen. Auf die Frage nach der Doppelspitze haben aber alle 3 Kandidaten gesagt, das passt nicht zur CDU. Also so modern will man dann irgendwie doch auch nicht sein. Also wie muss man sich aufstellen, dass man sagt, man will auch die Art, wie man dann führt, was ist wichtig, um sozusagen noch mehr Menschen eben dann mitzunehmen.
Ja, Doppelspitze heißt ja bei der CDU Parteivorsitz und Generalsekretär. In dem Fall drei Männer für den Parteivorsitz. Generalsekretärinnen sind dann Frauen. Das wäre quasi eine...
Ja, bei Herrn Merz wäre es ja nur die stellvertretende Generalsekretärin.
Ja, genau. Das muss er auch erstmal durch die Satzungen bringen. Das wird auch nicht so einfach. Aber beide, alle drei haben das natürlich verstanden, dass es hier eine Art Splitting geben muss, was diese Verantwortung angeht, was diese Verteilung angeht. Aber so modern ist die CDU nicht, dass sie jetzt eine echte Doppelspitze wie die Grünen oder die SPD das praktizieren. Interessant fände ich eher, gerade in der Opposition, eine Art Job-Sharing, Rollensharing, Parteivorsitz, Fraktionsvorsitz. Da hat Röttgen relativ klar gesagt, dass er sich das vorstellen kann. Also er muss nicht Fraktionsvorsitzender werden. Ich glaube auch nicht, dass er das anstrebt, sondern er will eher ein Splitting. Weil die
Braun auch.
Abteilung Attacke, genau, Braun auch. Abteilung Attacke, Oppositionsführung ist im Parlament, ist der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende. Und der Parteivorsitzende kümmert sich dann eben um die Restrukturierung der Partei. Da hat er genug zu tun. Und das wäre eigentlich ein modernes Verständnis in meinen Augen. Also nicht alles auf eine Person projizieren. Das ist nicht mehr 21. Jahrhundert. Das ist auch nicht mehr in der Wirtschaft moderne Führung, sondern versuchen, das auf breite Schultern aufzuteilen und dann auch die Vielfalt der Partei quasi auch abzubilden.
Und wenn ich dann aber sage, ich will Volkspartei sein, will ich doch eigentlich, dann erst Johannes Leithäuser, bitte.
Nein, ich wollte nur den kurzen Einwand machen. Das entwertet natürlich die Position der Generalsekretärin dann vollständig, weil die öffentliche Aufmerksamkeitsspanne ist schon strapaziert, wenn sie sich auf zwei Leute in der Opposition konzentrieren muss und wenn dann der Vorsitzende der Reorganisator ist, dann bleibt eigentlich für die Generalsekretärin, die doch jetzt hervorgehoben sein soll, gar nicht mehr so viel übrig.
Oh, es gibt enorm viele Themen, also die Gefahr sehe ich nicht. Also es hängt dann auch sehr stark von der Generalsekretärin ab. Kramp-Karrenbauer hat das sehr gut gemacht damals als Generalsekretärin, als Parteivorsitzende war sie überfordert. Also die Gefahr sehe ich nicht, es hängt sehr stark von der Person ab.
Wenn ich mich als Volkspartei aufstellen will, dann ist es ja wichtig, dass ich auch sozusagen auf allen Ebenen sozusagen auch die Bevölkerung widerspiegle, dass tut die CDU im Moment nicht, wenn man sieht, wie wenig Frauen dort engagiert sind. Frau Mütze, haben Sie erhoben, wie Frauen die Union beurteilen und wie Frauen auch diese Kandidaten, wie die darauf schauen? Haben Sie dazu Untersuchungen?
Also es ist Ihr Glaube zu denken, dass Frauen nicht auch Männer wählen oder nicht auch, nicht auch damit fein sind, dass ein Mann der Spitzenkandidat ist. Also wir haben auch im Wahlkampf haben jetzt beispielsweise keinen Frauenbonus für Annalena Baerbock wahrgenommen. Das ist nicht der Fall.
Den gab es aber mal für Angela Merkel, glaube ich, oder?
Den gab es in Teilen mal für Angela Merkel, ja, aber das hängt auch häufig damit zusammen, dass das war auch zu einer Zeit, in der Angela Merkel lange im Amt war, als sehr führungsstark wahrgenommen wurde, als sicherer Hafen, als Sie wissen, Sie kennen mich, Sie wissen, wofür ich stehe. Das hat auch bei Frauen gut funktioniert. Die Union hat da ein Problem, sie adressiert es auch. Es adressieren alle drei Kandidaten auf unterschiedliche Art und Weise. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht das Kernanliegen und auch nicht das Kerngewinnerthema für die Unionsanhänger. Das ist nicht das Thema und das alleine, also auch nur mit mehr Gender Diversity wird man wahrscheinlich auch nicht in der Partei dann gewinnen.
Aber was wäre denn wichtig? Also wie könnte man denn Frauen adressieren?
Es ist ja tatsächlich heute auch gefallen, dass ein schrittweises Quotensystem reinkommen soll. Ich glaube, da spricht man sehr unter Vorbehalt aktuell drüber. Das ist natürlich auch nichts, was in der Union so erlernt ist. Das ist natürlich was Veränderung schafft. Also jeder Veränderungsprozess muss ja gemessen werden, muss an Zielen gesetzt werden. Und sowas schafft man auch beispielsweise mit Quoten. Das kann funktionieren. Mit der Sichtbarkeit von mehr Frauen kann das auch funktionieren. Da haben wir immer diese Role Model-Thematik. Ich glaube aber auch nicht, dass jede Frau oder auch jeder Mann immer gleich im Spotlight stehen muss und quasi die Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Also auch als Generalsekretärin, der Generalsekretär kann man ja auch sehr mächtig sein, indem man eben wirklich die Partei erneuert. Und auch das kann er dann in 4 Jahren auch zu einer anderen Position führen.
Trotzdem ist es ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass sich keine Frau bereit erklärt hat als Parteivorsitzende. Eine Frau gab es, die wurde dann nicht von ihrem Kreisverband nominiert. Herr Leithäuser, wie erklären Sie sich das, dass es so schwer ist und dass keine Frau Lust hat, Parteivorsitzende der CDU zu werden, bis auf eine Frau, die dann aber den Rückhalt, Frau Buda, nicht hat von ihrem Kreisverband?
Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, weil es so wenige davon gibt und weil diejenigen, die es gibt, sich nicht genügend unterstützt fühlen, um sowas zu riskieren. Und man muss ja sehen, die drei, die es jetzt versuchen, haben alle schon mal Führungsämter inne gehabt, waren entweder Bundesminister oder waren Fraktionsvorsitzende. Die haben eine Basis, auf der sie stehen. Und so weit geht der Wunsch nach Erneuerung dann doch nicht, dass man sagen könnte, die Partei ist jetzt in einer Lage, wo sie eine nur mäßig bekannte Persönlichkeit, eine Frau, akzeptieren würde als Vorsitzende. Es gibt immer den Hinweis, schließlich habe es ja jetzt zwei Vorsitzende nacheinander gegeben, Frau Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer. Aber im Falle Kramp-Karrenbauers ist es schiefgegangen. Die hatte übrigens als eben im Gegensatz zu Frauen, die jetzt kandidieren könnten, diese herausgehobene Position, weil sie vorher Ministerpräsidentin war. Und ich glaube, Frau Merkel war eine Ausnahmeerscheinung und hat die Partei übernommen in einer Lage, in der sie so am Boden lag, dass kein Mann sich zugetraut hatte, sie weiterzuführen. Das war im Jahr 2000.
Ist schon ein bisschen her. Herr Dettling, haben Sie den Eindruck, dass Frau Merkel da für die Frauen, dass es sogar jetzt negativ wirkt, weil man das Gefühl hat, ja, wir hatten doch jetzt ganz lange eine Frau, darauf ruhen, das beruhen sich ja auch viele in der CDU aus, wir hatten doch so lange eine Frau und dass sie da zu wenig für Frauen getan hat?
Das glaube ich nicht, weil als sie ins Amt kam, da wollte sie unbedingt, dass die CDU den Familienminister bzw. die Familienministerin stellt, damals in der ersten großen Koalition mit der SPD. Das war ihr besonders wichtig. Sie hat die Partei da auch modernisiert, familienpolitisch, Elternzeit etc. Und am Ende sich sogar als Feministin bezeichnet, als amtierende Kanzlerin.
Hat aber ein bisschen gedauert.
Ja. Hat gedauert, hätte sie vielleicht auch früher machen können. Aber viele Frauen haben ja das positiv aufgenommen und sie auch deswegen gewählt. Also ich denke, es braucht jetzt vielleicht auch einen feministischen, männlichen Parteivorsitzenden in der CDU.
Ja, wer könnte das sein von den drei Herren?
Am ehesten Norbert Röttgen. Norbert Röttgen. Galt ja lange auch als Merkels Klügster. Er ist ja sehr lernfähig, er ist sehr belesen, sehr zukunftsorientiert, ist eher ein Zukunftspolitiker, der nach vorne schaut, manchmal auch zu weit nach vorne schaut für viele sicherlich, aber er könnte das darstellen, auch als Person. Er hat ja heute auch das Familienbild
getwittert. Genau, es gab am Schluss eine Runde, wo jeder ein Foto zeigen sollte.
Und das war eine klare Botschaft.
Er hat ein Foto gezeigt von seiner 18-jährigen Tochter, dem 18. Geburtstag seiner Tochter und seiner Frau. Wie haben Sie das empfunden?
Oder was wollte er damit vermitteln? Wir wählen heute nicht mehr alleine. Ja, wir wählen heute nicht mehr alleine. Auch der männliche CDU-Mitglied wählt nicht mehr einsam da zu Hause, sondern da gibt es ein Enkelkind oder eine Tochter oder Kinder, Familie, Ehefrau, die diskutieren da mit, ja, und entscheiden da auch mit. Wir wissen aus der Konsumforschung, aus der Marketingforschung, dass die meisten Kaufentscheidungen von Frauen getroffen werden in den Familien. Ja, und so ist es mit den politischen Stimmen auch. Also da reden viele mit und von daher spielt das Thema eine enorm große Rolle. Also die Kompetenz hat bei gesellschaftspolitischen Themen.
Also könnte es sein, dass die Frauen der vielen männlichen Mitglieder dann auch mitbestimmen, wer dann zu Hause online abstimmt, wenn online abgestimmt wird?
Das lässt sich wahrscheinlich demoskopisch nicht erheben, aber psychologisch wird es so sein.
Also aus der Konsumforschung können wir das bestätigen, das ist so. Es ist natürlich trotzdem so, dass die Wählerschaft quasi für diese Wahl mehrheitlich männlich ist und da natürlich auch in der Alterskohorte anders aufgestellt ist. Und natürlich hat jetzt auch das Zeigen eines Familienbildes nicht unbedingt was mit Gleichstellung in der Partei zu tun. Also das ist ja auch.
Aber was würden Sie denn sagen, um nochmal auf die Stärke der einzelnen Kandidaten zu kommen, was ist die Stärke von Norbert Röttgen?
Naja, er wird wahrgenommen als derjenige, der dialogbereit ist, der hohe Fachkenntnisse hat. Sowohl er als auch Helge Braun sind nicht so bekannt wie Friedrich Merz. Das sehen wir eben auch, dass viele Menschen ihn dann auch nicht so richtig einordnen können. Aber die ihn kennen, die schätzen ihn für die Fachkenntnis und die Dialogbereitschaft. Also gerade die Dialogbereitschaft, die haben wir beispielsweise auch bei Armin Laschet gesehen. Also da gab es ja immer auch dieses Bild, er reagiert geräuschlos mit einer Stimme Mehrheit. Und diese Dialogbereitschaft, die hat natürlich dann auch nicht weit geführt,
nicht geholfen,
weil man in gewissen Positionen eben auch eine Führungsstärke erwartet. Und das ist natürlich etwas, was wir aktuell, also die Menschen aktuell Friedrich Merz zuschreiben.
Aber Laschet hat den Fehler gemacht, dass er sich Friedrich Merz in sein Team geholt hat. Er hat sich den Brutus in sein eigenes Familienmodell CDU reingelegt und das war ein Fehler.
Ich glaube, er hat so ein, zwei Fehler gemacht.
Das war einer von vielen, ja.
Gucken wir nochmal auf die einzelnen Kandidaten. Herr Rosti, was würden Sie sagen, was ist die Stärke von Norbert Röttgen, wenn Sie den an ein Unternehmen vermitteln müssten?
Ja, er ist ein Allrounder, ja. Aber das ist genau das, das ist auch leider genau seine Schwäche. Ja, denn das Thema Kante, das ist natürlich etwas, was am Ende des Tages auch wichtig ist. Offen gestanden bei einem Politiker meines Erachtens mehr, als wenn ich ihn in ein Unternehmen vermitteln würde. Ich glaube, dass er in einem Unternehmen sogar recht gut reinpassen würde. Aber das andere Thema ist ja, wie weit kann ich Leute emotionalisieren? Wie weit kann ich überhaupt, biete ich auch eine Fläche, mit der ich mich irgendwie auseinandersetzen kann? Und er sagt immer das Richtige. Er ist sicher intelligent, er ist unglaublich geschliffen. Ob das überall ankommt, wage ich zu bezweifeln.
Also zu wenig
Kante. Ich möchte aber, wenn ich darf, noch mal ganz kurz was zum Thema Frauen sagen und auch da parallele Wirtschaft. Ich finde das schon eine sehr interessante Diskussion hier. Wir haben diese Diskussion ja in der Wirtschaft schon vor einigen Jahren hinter uns gebracht mit der Quote. Und ich erinnere mich sehr gut, als das Thema Quote kam, das war eine ähnliche Diskussion wie die Anschnallpflicht in Autos. Und inklusive mir waren eigentlich alle dagegen, weil man sagte, welche Frau will schon eine Quotenfrau sein? Wir haben wirklich durch diese Quote eine Veränderung zunächst mal in den Aufsichtsräten hinbekommen, 30%. Und wir kriegen jetzt auch ganz klangheimlich, und das sehe ich in meiner täglichen Arbeit, auch eine Veränderung so langsam, bis wir sozusagen den sogenannten Tipping Point erreicht haben, auch im Management hin. Und bei einer politischen Situation, wo ich wirklich 50% Wählerinnen und Wähler habe und sehr, sehr viele Aspekte auch für Männer wichtig sind, dass Frauen dort mitregieren, finde ich das eine fast schon anachronistische Diskussion, hier nicht wirklich sich eine Quote zu verschreiben, offen gestanden, innerhalb der CDU, weil es wird sich einfach zu langsam was ändern. Es wird sich was ändern, aber es dauert zu lang. Und ich glaube schon, dass man hier mal ein bisschen in die Wirtschaft reingucken sollte, wo man ja eigentlich sehr viel mehr Beharrungskräfte hat im Thema, also unabhängige Entscheidungen treffen zu dürfen.
Also gute Erfahrung mit der Quote in der Wirtschaft könnte die CDU auch gebrauchen. Herr Leithäuser, noch mal, welche Stärke hat Herr Röttgen und Herr Braun? Vielleicht können Sie mit Blick auf die Zeit für beide mal sprechen, wo da die Stärken eigentlich sind.
Ja, bei der Einschätzung von Norbert Röttgen, die es bisher gab, würde ich milde widersprechen wollen. Ich glaube, dass der auch Kante kann, aber dass er sich da mit seiner eigenen Intellektualität manchmal selber im Weg steht, das versteht dann, viele Leute verstehen das dann nicht so richtig als Kante, weil es ihnen zu kompliziert ist. Ich glaube, Helge Braun, die Bilder sind ja schon angesprochen worden, oder die Fotos, die alle drei mitbringen sollten. Und das von Helge Braun fand ich auch sehr bezeichnend. Der hatte so jubelnde CDU-Aktivisten auf diesem Foto. Und eigentlich, zwar tritt er auch an mit diesem Reformversprechen, aber eigentlich ist die Botschaft, die er aussendet, doch, wenn ihr mich wählt, dann tut's nicht so besonders weh und es bleibt doch alles irgendwie gemütlich und so, wie es ist. Also keine Rückwendung so zum Liberalkonservativen wie bei Friedrich Merz, aber eben auch kein Aufbruch, in dessen Zuge man sich dann mit zu viel Modernität auseinandersetzen müsste, sei es bei, sexuellen Orientierungsfragen beispielsweise oder anderen Dingen, auch beispielsweise Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen, die viele von den älteren männlichen CDU-Mitgliedern dann doch ein bisschen erschreckend fänden. Jedenfalls, wenn sie aus vollem Herzen unterstützen sollen.
Okay. Vielleicht ist ja Helge Braun die Rache des Establishments. Ja, der ist ja wie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert worden. Ja, alle haben gedacht, es wird ein Zweikampf. Und dann kam Helge Braun. Wer hat eigentlich Helge Braun ermutigt, diese Kandidatur anzutreten?
Er hat aber Hessen. Ganz interessante zwei
ja, das hatte
Frauen
er, das
an der
hatte
Seite.
Er.
Ja, hat er, absolut.
Ja,
aber
das stimmt,
Nadine
aber
Schön
hat es
ja.
Und
Serap Güler, ja.
Wenn Merz nicht gewinnen sollte, wird es wahrscheinlich sein Spin sein, dass ihm wieder jemand reingekrätscht hat, ob es Merkel war oder Bouvier in Hessen, die ihm da Helge Braun reingesetzt haben. Weil Merz muss den ersten Wahlgang gewinnen. Wenn er den ersten Wahlgang nicht gewinnt, gehen die Stimmen von Braun an Röttgen.
Herr Leithäuser.
Das hat aber Braun ja selber gesagt, dass er also auf dieser Kreisvorsitzendenkonferenz, die es zum Wundenlecken gegeben hat nach der verlorenen Wahl, von so vielen Kreisvorsitzenden angesprochen worden sei und ermutigt worden sei. Und das war ja, also die Kreisvorsitzenden der CDU sind sicherlich das Establishment der Parteibasis. Etablierter kann man gar nicht sein. Insofern stimmt die These ein bisschen, die Herr Dettling da gerade aufgestellt hat.
Okay, nutzen wir mal die letzten 5 Minuten, um zu gucken, wer hat die meisten Chancen? Frau Mütze, nach Ihren Untersuchungen, Sie fragen ja zum einen die Wähler und also die Bevölkerung und die Mitglieder haben Sie natürlich auch mal gefragt. Also wer wird, wenn Sie jetzt wetten müssten, wer wird Parteivorsitzender?
Also die Mitglieder haben wir nicht befragt. Das ist sehr schwierig. Ja. Aber wir haben repräsentativ eine Bevölkerung gefragt und die CDU-Anhänger. Ja. Und da sehen wir jeweils, dass Merz führt und eben diese, ja, auch die meisten Kompetenzen quasi für sich gewinnt, die wir abfragen.
Aber es gibt auch noch eine Menge Unentschieden, oder?
Es gibt noch eine Menge Unentschieden und es zeigt auch, es ist diese Auswahl der 3 Kandidaten ist jetzt nicht für alle die beste Auswahl der 3 Kandidaten, die man haben kann. Also das sehen wir auch. Ob es jetzt aber reicht, dass Merz relativ gesehen in der Anhängerschaft, in der Gesamtbevölkerung der stärkste ist, kann ich nicht beantworten. Da denke ich, wird auch bei den Mitgliedern vieles mitschwingen, wie kann dieser vermeintliche Heils Springer, kann der dann eigentlich auch die Organisation mit sich ziehen? Wie ist denn eine Organisation verankert?
Aber er polarisiert auch stark bei den Leuten, die nicht CDU-Anhänger sind, glaube ich, oder?
Das stimmt. Aber wie gesagt, er hat tatsächlich auch einfach gute Chancen, auch neue Wählergruppen oder ehemalige Wählergruppen wieder zur Union zurückzuziehen, ne? Im konservativen Lager. Also da gibt es, das ist wirklich eine Frage, wohin möchte die Union, wohin möchte die CDU als Partei? Und kann sie da geschlossen mitgehen?
Das konservative Spektrum im engeren Sinne sind 9-15%. Das sind die Stammwähler der CDU. Das ist nicht viel. Ja, das ist eine Splitterpartei oder eine Sektiererpartei. Das reicht nicht. Also sie müssen in die Mitte. Ja, und da ist die offene Frage, ob das mit Merz gelingt. Ja, und die CDU ist eine sehr emotionale Partei auch. Ja, wir haben morgen den Zapfenstreich der Bundeskanzlerin. Den werden sich alle anschauen. Die Lieder sind ja auch sehr emotional ausgewählt. Ja, und dann haben wir Weihnachten und Neujahr und dann beginnt eine neue Ära für die CDU, weil dann Merkel definitiv nicht mehr da ist, sondern ständig Scholz da rumrennt als Merkel-Imitator. Genau.
Und
dann will man vielleicht doch wieder etwas mehr Zukunft wagen. Und also von da ist es eine offene Sache, glaube ich.
Also auf was denken Sie denn, wer das Rennen macht?
Es wird eine offene Sache. Ich glaube, es wird eine Stichwahl geben und dann wird wahrscheinlich Röttgen die Nase vorn haben.
Okay. Herr Rossi, was denken Sie denn, wer da die Nase vorn hat?
Ja, wir haben ja glücklicherweise eine Demoskopin, deswegen würde ich mich dem wahrscheinlich anschließen. Aber noch eine kleine Bemerkung, man darf nicht vergessen, letztlich, wenn die CDU in 4 Jahren 30% holt, dann ist das schon gut. Auch da wieder der Vergleich, wenn sie einen Vorstandsvorsitz besetzen würden, dann reicht das nicht aus. Also sie müssen schon in gewisser Weise auch ein bisschen polarisieren. Und ich finde auch ein bisschen auf Lücke setzen. Und das sehe ich tatsächlich im Moment bei dem Friedrich Merz am ehesten.
Und wie sollte dann der Gewinner mit den Verlierern umgehen? Kann er die einbinden oder muss er sich dann sehr stark davon abgrenzen?
Er muss sie einbinden. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Und das haben wir ja auch immer wieder gesehen, dass es danach meistens zu Verbrüderungen und Angeboten und Handreichungen kommt. Und das wird es auch hier wieder geben, mit absoluter Sicherheit. Denn eins haben sie alle begriffen. Das Schlimmste, was der Partei passieren kann, ist, wenn sie im Außenverhältnis zerstritten auftritt. Mhm. Das hat bis jetzt schon jede Partei gekillt und jeden Parteivorsitzenden.
Mhm. Herr Leithäuser, wer wird CDU-Vorsitzender und wie geht die CSU dann damit um?
Na, ich glaube, dass also Friedrich Merz derjenige ist, der am stärksten mobilisiert und am stärksten polarisiert. Deswegen glaube ich, dass er ganz sicher in den zweiten Wahlgang kommt, so wie das in den letzten beiden Malen, wo er kandidiert hat, auch der Fall war. 8.000 Mitglieder sind neu in die CDU eingetreten, sagt die Partei. Die haben das nicht gemacht, weil sie den Wettbewerb jetzt so schön fanden, sondern ich glaube, da die meisten haben es gemacht, weil sie Merz unterstützen wollen. Ob Merz dann aber den zweiten Wahlgang gewinnen kann, auch gegen eine skeptische Grundströmung in der Partei, ob er wirklich die Zukunft bringt, da bin ich auch skeptisch. Das könnte dann am Ende doch knapp für Norbert Röttgen ausgehen. Okay, muss der Unterliegende eingebunden werden? Ja, ich glaube, dazu sind alle bereit.
Ja. Und dann ist der nächste Kanzlerkandidat Markus Söder.
Richtig, genau. Und, aber wie gesagt, das glaube ich, diese Messe ist, glaube ich, auch noch lange nicht gesungen. Denn bis dahin wird es junge, hoffnungsvolle Ministerpräsidenten geben, teilweise zwei Wahlen gewonnen haben in ihren Ämtern. Und Markus Söder muss auch erstmal eine Wahl gewinnen und wird sich ansonsten ein bisschen abgearbeitet haben, schon in Bayern an den Verhältnissen und an der CDU mit Köpfen, die dann noch jünger und unverbrauchter und vielleicht doch auch konservativ sind als seiner.
Vielen Dank Ihnen für diese Diskussion, Herr Leithäuser, Herr Rosti, Frau Mütze und Herr Dettling. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse und fürs Zuschauen. Der große Zapfenstreich für Angela Merkel findet morgen statt, wurde hier heute schon erwähnt. Und wir schauen aus diesem Anlass morgen Abend dann auch nochmal auf 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel zurück. Seien Sie dabei, wird bestimmt ganz fröhlich. Bis dann. Tschüss.